Herzlich willkommen zum Fisch im Wasser Podcast. Mein Name ist Stefan Sauerzapf. Ich bin der Geschäftsführer von Fisch im Wasser. Wir sind die Denkfabrik für Gesundheitsförderung und Prävention. Unser heutiges Thema ist: Ist unser Gesundheitssystem ein Notfall? Und wenn ja, ist es noch zu retten? Wir diskutieren das Ganze mit Daniel Schiffmann, Vice President Corporate Health Management der BASF und gelernter Facharzt für Innere Medizin, und mit Ingo Frohböse, Partner bei Fisch im Wasser. Daniel Schiffmann, ich greife die Frage auf. Haben wir ein Problem mit unserem Gesundheitssystem? Ist es zu retten? Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?
Ich glaube, aktuell ist unser Gesundheitssystem noch am Leben zu halten, aber für die nächsten Jahre stehen wir vor sehr großen Herausforderungen.
Steht schon auf der Intensivmedizin, glaube ich, auf der Agenda? Ich glaube ja, ne? Oder wir sind also schon kurz, es hängt am Tropf. Wir versuchen zu retten in irgendeiner Form, indem wir an allen möglichen Schrauben so ein bisschen versuchen, das Grundübel, ja, nicht zu bekämpfen, sondern nur die Symptome aktuell in irgendeiner Form zu beheben. Oder ist es nicht so?
Da würde ich dir völlig recht geben. Also auf der Intensivstation sind wir. Mhm. Wir können das System wahrscheinlich auch noch am Leben halten. Vielleicht müssen wir es irgendwann wiederbeleben oder eben ganz neu denken.
Mhm. Was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, es wiederzubeleben oder neu zu denken?
Lieber neu denken. Dann sind wir vielleicht auch bei dem wichtigen Ansatz, eben präventiv tätig zu werden und nicht wiederbeleben zu müssen.
Ja, ich glaube, dass das Thema Prävention ja auch bei euch im Unternehmen eine wahnsinnig große Rolle seit vielen Jahren ja spielt. Ihr seid ja historisch eine der ersten gewesen, die Prävention ja auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herangetragen haben und das auch wirklich leben. Und siehst du das in der Realität auch flächendeckend umgesetzt, oder ist das eher, seid ihr da die Federführung, immer noch die Speerspitze des Ganzen?
Also voller Stolz möchte ich natürlich sagen, dass das bei BASF tief verwurzelt ist in der DNA. Also wir betreiben seit mehr als 150 Jahren Gesundheitsmanagement, kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Wir haben eine breite Palette an Angeboten von Akutmedizin über die allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorge, aber wir investieren auch massiv in den Bereich Prävention. Und hier, glaube ich schon, gibt es noch viele große Unternehmen in Deutschland, die versuchen, Ähnliches zu tun. Aber in der Fläche ist dieser Ansatz noch nicht angekommen.
Dali, ich habe immer so das Gefühl, ich bin ja auch in vielen Unternehmen unterwegs, dass gerade die großen Unternehmen Deutschlands so die Vorreiter der Prävention sind und waren. Es gab ja keine Prävention, aber bei euch gab es sie schon viel, viel früher. Das begann natürlich bei der Vorsorge, bei der Diagnostik, aber dann auch bei den ersten Maßnahmen. Und deswegen habe ich immer so den Eindruck, dass ihr mit eurer Botschaft, der Betriebsarzt oder die betriebsärztlichen Dienste und die medizinischen Einrichtungen der großen Unternehmen mit ihrer Forderung nach Prävention gar nicht so durchdringen, aber sie waren trotzdem Vorreiter. Wo liegt das?
Na, ich glaube, jedes Unternehmen, vom kleinen Unternehmen bis zum Großunternehmen, sollte ein tiefstes intrinsisches Interesse daran haben, Prävention zu betreiben. Mhm. Unsere Mitarbeiter sollen gute Arbeit machen, sie sollen arbeitsfähig sein und in Zeiten zunehmender Herausforderungen, längere Lebensarbeitszeit, kann man in bestimmten Berufen überhaupt bis 67 oder vielleicht irgendwann bis 69 oder 70 arbeiten. Dafür braucht es Prävention.
Ja, also ich glaube, Prävention hier, so wie ihr sie versteht, ist immer noch einzigartig. Wir müssen die Menschen erreichen, und da ist der Arbeitsplatz ja an sich die beste Stelle, Menschen zu erreichen, weil dort sind sie 8 Stunden am Tag, man kann mit ihnen kommunizieren, man kann ihre Probleme letztendlich auch direkt individuell besprechen. Das ist ja in der Fläche bei den anderen Individualprogrammen, die über andere Organisationen angeboten werden, ja kaum möglich. Und insofern habt ihr ja einzigartige Zugänge hier auch, ne? Kannst du mal sagen, was ihr so macht? Wie nutzt ihr, wie macht ihr Prävention bei euch?
Wir bei uns im Unternehmen haben eine sehr gut aufgestellte Abteilung, in die das Unternehmen investiert. Wir sind 29 Ärzte mit ganz unterschiedlichen Facharztausrichtungen. Und hier ist schon mal ein Ansatz, dass wir das System, wie es kassenärztlich außerhalb der BASF oder außerhalb des betrieblichen Settings besteht, natürlich auch ergänzen oder entlasten. Ich glaube, jedem ist heutzutage klar, dass es immer schwieriger wird, einen Facharzttermin außerhalb dieses betrieblichen Settings überhaupt zu bekommen. Und mit dieser Power, die wir bei uns im Unternehmen haben, haben wir die Möglichkeit, Prävention im Sinne von einer sehr ausgedehnten Diagnostik zu betreiben. Mhm. Alle Mitarbeiter bei uns haben regelmäßig die Möglichkeit, einen Gesundheitscheck zu absolvieren. Die Mitarbeiter kommen für ihre betriebsspezifischen Untersuchungen.
Wie oft macht ihr das, diese Gesundheitschecks? Wie oft finden die statt?
Dürfen die Mitarbeiter, hängt vom Alter ab, vom Risikoprofil. Zwischen jährlich und alle 3 Jahre kann jeder Mitarbeiter diesen großen Check-up bei uns wahrnehmen.
Und die BKK steckt dahinter von euch wahrscheinlich, die das auch gerne sieht, oder?
Ich glaube.
Du zögerst, ich sehe das.
Nein, natürlich, die BKK, in unserem Fall die Pronova BKK, sieht es natürlich sehr gerne, weil auch dort der Aspekt ankommt, dass Prävention ein Thema ist. Könnten wir noch intensiver zusammenarbeiten? Könnten wir gemeinsam, wenn man über die Grenzen der klassischen medizinischen Sektoren mal hinwegdenkt, könnten wir es dann noch besser machen? Mhm. Könnten wir, wenn wir Hürden überschreiten, vielleicht eine neue ganzheitliche Medizin an den Start bringen? Ich glaube, ja.
Das heißt, wir sind an der Schwelle, wo ja insgesamt 30 Millionen Erwerbstätige in Deutschland eigentlich in der Regelbetreuung sind und bespielbar wären, habt ihr gerade schon angesprochen, sind an der Stelle, wo Betriebe sich engagieren, manche mehr, manche weniger, ihr sehr stark, und wo es sozusagen keine perfekte Harmonisierung gibt mit dann letztlich den niedergelassenen Ärzten über die Krankenkassen, was nicht unbedingt an einer Verweigerungshaltung einer Krankenkasse liegt, sondern am System. Wo ist da der Fehler im System? Also wie könnte diese neue Geschichte aussehen, wenn sie denn perfekt liefe?
Ja, mich würde das auch interessieren. Also das, wenn du irgend jetzt eine Diabetes entdeckst, ne? Ja, beschreib mal, wie geht das dann? Du entdeckst einen erstmalig Diabetes Typ 2 bei dir im Unternehmen. Und dann?
Dann haben wir unsere eigenen Mechanismen, weil wir eben nicht nur Diagnostik betreiben, sondern auch direkt eine Einheit haben, die sich dann um Prävention kümmert. Also Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement. Hier versuchen wir auch sehr holistisch ranzugehen, aber spätestens in dem Moment, wenn eine weitere fachärztliche Versorgung nötig ist, mit Verschreibung von Medikamenten, Spezialdiagnostik, da stoßen wir an eine Grenze der Sektoren, die nicht überschreitbar ist. Und ohne jetzt unsere Zuhörer langweilen zu wollen, mit dem Sozialgesetzbuch ist hier schon ein großes Problem, dass die unterschiedlichen Player im System nicht einheitlich dort abgebildet sind. Die Krankenkassen, die Rentenversicherungen, auch noch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Ich glaube, viele haben erkannt, dass es sinnvoll wäre, wenn man hier enger zusammenrückt, aber mit diesen Grenzen schon mal gesetzlich und dann sicherlich auch durch die Strukturen der einzelnen Player im System ist das enorm schwierig aktuell.
Ja, ich erinnere mich daran, dass hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind die Krankenkassen, die Sozialleistungsträger ja gerade bezogen auf Krankenkasse relativ gut im Bereich der Prävention, Individualprävention unterwegs. Und dann wurde irgendwann mal auch der Auftrag erteilt, eher die Rente. Ihr müsst auch irgendwie Prävention machen. Und dann machten die sich auf die Suche nach Partnerkrankenkassen. Und das gestaltete sich also nahezu unmöglich. Das heißt also, daran erkennt man schon, dass also da Partnerschaften und wir wissen ja selber Unfallkassen und was, wer da Berufsgenossenschaften, wer da so alle unterwegs ist. Und alle haben das Thema Prävention ja irgendwo auf der Agenda. Aber eben jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ist es nicht so, dass letztendlich, wenn der Betrieb doch das Unternehmen so viele Menschen erreicht, der Arbeitsplatz an sich die beste Möglichkeit ist, Menschen auch zur Prävention zu sensibilisieren, warum ist dann nicht zum Beispiel auch deine Profession, der Betriebsarzt, im Mittelpunkt zum Beispiel der Prävention zu betrachten? Weil er ist doch letztendlich die am engsten damit verbundene Organisationsform. Oder sehe ich das falsch?
Du sprichst mir da völlig aus der Seele, Ingo. Das ist ein Thema, an dem wir auch arbeiten, auch übergreifend, nicht nur BASF, sondern mit vielen anderen Unternehmen daran arbeiten, dieses Setting. Menschen, die auch aufgrund ihres Alters vielleicht sich mit dem Thema Notwendigkeit von Prävention noch gar nicht auseinandergesetzt haben, die erreichen wir im Unternehmen. In der Jugend bis zum Erwachsenenalter haben wir von den U-Untersuchungen als Kind über die Jugenduntersuchungen hin, ist eine gewisse Prävention da. Mhm. ab einem gewissen Alter gibt es zumindest im Bereich der Krebsfrüherkennung dann wieder Vorsorge. Aber in diesem Zwischenraum, das ist ein luftleerer Raum der Prävention, wo die meisten Menschen sich gesund und fit fühlen, vielleicht sich aber schon die ersten Probleme einschleichen. Und hier können die Betriebe, Betriebsärzte, wahnsinnig gute Arbeit leisten.
Ja, schau doch mal, wenn wir mal sowas wie ein Berufskolleg, ist ja der erste Weg aus der Schule heraus, aus der Familie heraus, ins Unternehmen hinein. Und da müsste es doch beginnen, Prävention letztendlich stattfinden zu lassen. Denn wenn ich spreche ja mit vielen Unternehmen, die sagen, gesunde Auszubildende zu finden bereits mit 20 ist ja gar nicht so einfach, die also wirklich noch gar keine Probleme haben. Und wenn wir das schon wissen, dann müssen wir doch gerade bereits spätestens ab diesem Zeitpunkt anfangen, beginnen damit, Menschen für das spätere lange Leben, Arbeitsleben auch vorzubereiten. Und deswegen erst ab 50 damit zu beginnen, ist doch fatal letztendlich, oder?
Auch hier kann ich nur sagen, du triffst den Kern meiner Seele, meiner beruflichen Seele.
Ja.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir früh anfangen bei den Jugendlichen, die ins Berufsleben eintreten, hier können wir wirklich auch edukativ, gar nicht mit ausgiebiger Diagnostik, aber edukativ noch einen Weg zu ebnen, dass bestimmte Verhaltensmuster vielleicht bei einem Teil von diesen Menschen gar nicht erst entsteht, den mit 50er hier die Uhr zurückzustellen, weil er es nie gelernt hat, weil er dann über 30 Jahre sich falsch ernährt hat, sich nicht bewegt hat, ist viel schwieriger, als es den Leuten jung mit auf den Weg zu geben.
Merkst du denn, dass die jungen Auszubildenden, die zu euch ins Unternehmen kommen, schon mehr Probleme mitbringen, als es mal war?
Hier greift die gängige Statistik, dass auch junge Menschen beim Thema psychische Belastung schon viele Probleme mitbringen, dass Diagnosen im frühen Alter aus diesem Bereich häufiger gestellt werden, ist einfach ein Fakt. Also diese Probleme entstehen nicht am Arbeitsplatz, sondern viele bringen diese Probleme schon mit. Das Thema Bewegungsverhalten,
Ernährungsverhalten,
auch Gewicht.
Ja.
Die viele starten schon mit einem höheren Grundgewicht, haben sich weniger bewegt und dann kommt plötzlich noch der Faktor Arbeit dazu. Mhm. Man hat den Nachmittag nicht irgendwann frei, sondern man kommt erst irgendwann um 4 oder um 5 dann nach Hause von der Arbeit und dann fällt dieses letzte bisschen Aktivität auch noch hinten runter und dann tut sich das Ganze natürlich beschleunigen und die gesundheitlichen Probleme treten dann auch immer früher auf.
Wir bespielen ja von Fisch im Wasser verschiedene Zielgruppen, eben auch Kinder, Jugendliche, haben auch ein Spezialprogramm für Azubis gemeinsam mit einer Krankenkasse. Da kommt es natürlich sehr, sehr auf die ganz genaue Zielgruppenansprache an. Das heißt also, man kann ihnen kaum kommen mit, du solltest mal was für dich tun, sondern man muss es eben sehr punktgenau machen und sie dafür interessieren. Ist das im Setting Betrieb auch so ohne weiteres möglich? Wie kann man das angehen? Gerade diese ja auch sehr vulnerable Zielgruppe frühzeitig zu erreichen?
Das ist eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube, zielgruppengerichtete Formate zu entwickeln in der Prävention, dann auch in der Gesundheitsedukation, ist eine große Herausforderung, die kaum ein Unternehmen für sich ganz alleine abbilden kann. Also auch hier glaube ich, wäre es, wenn wir Gesundheit neu denken, auch innerhalb der Arbeitswelt, der Unternehmen und der Institutionen dahinter eigentlich an der Zeit, eine Art Allianz zu bilden und zu sagen, wir gehen das gemeinsam an.
Guter Vorschlag, ja, finde ich gut. Ja, weil die großen Unternehmen haben ja auch den Bedarf und die Ressourcen. Und das gemeinsam mal anzustoßen und durchzustoßen vor allen Dingen. Denn ich glaube, das erleben wir ja gerade, dass die Sektoren über greifende Kompetenz dringend benötigt wird. Und das ist am Arbeitsplatz, da bei euch eben zu finden. Dort sind die Sektoren, also das Leben ist ja dort verbunden. Da sind die Familien mit integriert. Da sind Kinder und Jugendliche, haben da einen Einfluss. Die kommen ins Unternehmen. Und du weißt ja auch selber, ganze Generationen finden sich ja bei euch im Unternehmen irgendwann mal. Ja? Von Enkelkind bis Opa sind vielleicht gleichzeitig sogar im Unternehmen. Und das heißt, ihr hättet ja die Möglichkeit. Mich interessiert noch mal einmal wirklich, wir sprechen ja sehr allgemein, aber kannst du mal so ein paar Beispiele geben, wo die Sektoren, also diese Säulenbildung im Gesundheitswesen wirklich stört? Was würdest du dir wünschen, wo würdest du das einreißen?
Naja, machen wir es mal an einem plastischen Beispiel. Wenn wir einen Mitarbeiter bei uns identifizieren, der starkes Übergewicht hat, damit verbundene Gesundheitsprobleme dann auch hat, haben wir im eigenen Unternehmen als Großunternehmen die Möglichkeit, zum Beispiel eine Ernährungsberatung anzubieten.
Ja.
Hier gibt es
super.
Aktuell, schön, ja, aber aktuell gibt es leider zum Beispiel keine Möglichkeit, solche Leistungen über die Krankenkasse zu refinanzieren. Wir müssen diesen Mitarbeiter
nach draußen schicken,
entweder zum Hausarzt schicken, dass der bitte eine entsprechende Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt und sich dann draußen am freien Markt eine Ernährungsberatung sucht.
4 Monate später wahrscheinlich ein Plätzchen kriegt.
Ja, oder es im Prinzip ja gar nicht mehr macht, weil es
schon abgelöst ist. Ja, oder gar nicht mehr macht, also, vergessen hat.
Ist ja, man hat eine große Chance, man hat jemanden erreicht.
Ja, direkt persönliche Ansprache, Vertrauen gewonnen dazu. Also das, wie soll das klappen?
Und dieses Thema Vertrauen, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch in diesem betrieblichen Setting sehr wichtig. Und dort passiert das, weil wir die Leute über ihr ganzes Berufsleben werden die begleitet. Ich bin vor 11 Jahren zu BASF gekommen und einen wesentlichen Teil der Mitarbeiter, die ich persönlich betreue, betreue ich seit 11 Jahren. Und da entsteht Vertrauen, da entsteht Glaubwürdigkeit, neben der Grundglaubwürdigkeit in unserer Abteilung.
Du bist der Hausarzt für die sozusagen, oder? Willst du dazu sagen?
Wir versuchen, die Lücke zu schließen, weil natürlich auch draußen der Hausarzt keine Zeit mehr hat. Der Hausarzt draußen in der heutigen Zeit mit zunehmenden Praxisschließungen durch Altersabgänge hat am Tag die Aufgabe, so viele Menschen in kürzester Zeit zu behandeln, ihnen Verordnungen zu schreiben, zu differenzieren, ist hier ein Notfall oder nicht. Ja, die werden überrannt und bei uns, wir haben diesen großen Komfort, wir haben Zeit für die Menschen.
Könntest du dir auch vorstellen, gib das Ganze mal um, jetzt mal ganz provokant gesprochen, könntest du dir auch vorstellen, dass, weil ihr ja so wunderbare Ressourcen habt, auch in der Diagnostik beispielsweise, ja, überdurchschnittlich gute, die man meistens in der Fläche gar nicht so findet, so herausragend, weil das Unternehmen ja auch dahinter steht, das große Unternehmen, dass ihr auch umgekehrt Dienstleister sein könntet für Menschen, die außerhalb des Unternehmens also möglicherweise Bedarf haben, eure Konsultation in Anspruch zu nehmen.
Also wir versuchen für primär im Moment unsere Mitarbeiter diese Leistung anzubieten. Mhm. Natürlich sind wir auch limitiert. Wir sind Teil des Unternehmens. Wir können auch nicht diesen Teil, den ja auch das Unternehmen finanziert, jetzt einfach frei an den Markt zu geben. Aber natürlich, wenn wir über eine Refinanzierungsmöglichkeit dann sprechen, also dass der Betriebsarzt die Leistung, die erbringen kann. Und da reden wir nicht nur immer über die ganz großen Unternehmen. Auch der freie Betriebsarzt, der ein Kleinunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen betreut, wenn die Last der Finanzierung nicht beim Unternehmen alleine bleibt, sondern von den anderen Playern im System, wir haben drüber gesprochen, Rentenversicherung, Krankenversicherung etc., ein Stück weit eine Refinanzierung mit stattfindet, um Prävention zu stärken, dann wäre das natürlich vermutlich ein Schritt in der Zukunft, dass man auch sagt, diese Leistungen kann man dann auch weiter nach außen ausrollen.
An der Stelle müssen wir vielleicht, einige werden es mitbekommen haben, einen ganz großen Schritt, den ihr realisiert habt, einmal kurz noch erklären. Das Medical Center, das, was Ingo gerade angesprochen hat, kann es sogar vielleicht für Familienmitglieder eine Anlaufstelle sein. Also die BASF hat investiert in ein riesiges Medical Center. Und vielleicht dazu einfach mal eine Erklärung für diejenigen, die das nicht kennen.
Ich hatte eingangs gesagt, BASF hat hier eine Kultur von mehr als 150 Jahren. Also wir sind verankert tief im Unternehmen, in der DNA. Das Thema Gesunderhaltung ist nicht nur, damit die Leute bis zum Ende arbeitsfähig bleiben da, sondern das ist auch wirklich soziale Verantwortung für die Mitarbeiter. Und in dem Zug, nachdem wir sehr lange in unserem Bestandsgebäude waren, hat man sich vor einigen Jahren entschieden, einen großen Schritt zu machen, ein neuartiges Konzept zu entwickeln. Wir sind aus dem Werk rausgegangen, den öffentlichen Raum, haben dort auf mehr als 11.000 Quadratmeter jetzt ein Medical Center aufgebaut, in dem wir mit unserer Abteilung sind, mit den beschriebenen Leistungen. Aber wir haben in dieses Gebäude auch externe Partner mit aufgenommen, verschiedene Facharztpraxen, die in der Kassenmedizin beheimatet sind. Und die ergänzen zu unserem Portfolio dann auch nochmal eine Anlaufstelle sind. Aber auch dort sind wir wieder in dem Bereich, es ist Kassenmedizin. Mhm. Heißt, die Wartezeiten nach der ersten Anlaufphase merkt man jetzt schon, die Nachfrage ist riesig groß. Da ist auch Patientendruck, weil alle Patienten natürlich danach suchen und dass da auch der Name und das, was wir auch wollen, für die Nachbarn da zu sein, dass dann der Name BASF wieder eine Rolle spielt, was zusätzlichen Druck ins Gebäude bringt, ja. weil die Leute dort gerne hinkommen, sehen wir schon, wie groß eigentlich der Bedarf wäre, aber auch wie sinnvoll diese Vernetzung im Alltag ist.
Ihr habt ja sicherlich auch ähnliche Probleme wie alle, erstens Fachkräftemangel, auf der anderen Seite ja die hohen psychischen Belastungen, die die Mitarbeiterinnen ja aktuell ja alle mitbringen oder über die sie berichten. Und wir wissen ja, wie schwer es ist, beispielsweise im Bereich der psychischen Therapie überhaupt irgendwie Plätze zu finden, Maßnahmen zu finden, also irgendwie aufgenommen zu werden. Und das möglichst schnell. Der Bedarf ist ja möglichst schnell da. Kannst du da mal berichten, wie macht ihr das oder wie löst ihr diese große, ist es, ich nehme an, es ist bei euch genauso, psychische Belastung spielt eine große Rolle. Wie löst ihr das?
Natürlich sind wir ja keine Insel der Glückseligkeit. Also auch
wirklich?
Auch, schade.
Auch bei uns greift der allgemeine Kassentrend. Ja. Psychische Erkrankungen spielen eine Rolle. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, dass es sicherlich multifaktoriell ist, mhm. dass immer auch das Privatleben, was bringen die Leute schon von früher mit, eine wesentliche Rolle spielt. Auch hier haben wir in den letzten Jahren nochmal enorm dazugelernt unter diesen steigenden Zahlen. Wir haben typische Einrichtungen, die viele Unternehmen haben, eine Sozial- und Lebensberatung, eine ärztliche Abteilung, eine HR-Abteilung und um diesem Trend steigender Zahlen entgegenzuwirken, aber auch Anlaufstelle zu bieten, haben wir jetzt in einem Zentrum für psychosoziale Gesundheit unsere Kompetenzen der Sozial- und Lebensberatung und unsere Abteilung, wo zum Glück zwei Psychiaterinnen und auch eine Psychologin arbeitet, haben wir dort gebündelt und auch hier muss man leider wieder sagen, federn wir natürlich den Mangel im öffentlichen System dann ab, was unseren Mitarbeitern sehr zugute kommt. Mhm. Aber dann doch wieder Insel der Glückseligen. Ja, ja. Unsere Mitarbeiter können darauf zugreifen. Viele andere draußen im der freien Wildbahn haben die Möglichkeit eben nicht. Und die warten mittlerweile ja nicht nur Wochen, sondern Monate auf entsprechende Fachhilfe.
Wir haben im Fisch im Wasser Podcast mit Bas Kast auch über das Thema mentale Gesundheit, auch Arbeitsplatz gesprochen. Und da kam die interessante Diskussion in die Richtung, warum wird eigentlich Arbeit zunehmend sozusagen nur noch als Belastung empfunden? Das ist ja sozusagen das Grundproblem, was da reingegeben wird. Warum wollen immer mehr Leute immer weniger arbeiten? Wie kann man dem begegnen? Ist das etwas, was man... Das ist ja quasi noch vorgeschaltet in der Prävention sozusagen, dass man irgendwie da auch wieder mehr Sinngebung gibt.
Ich glaube, das war schon das Stichwort Sinnhaftigkeit von Arbeit. Hm. Kann ich mich mit meinem Arbeitsplatz identifizieren? Sehe ich einen Mehrwert darin, in dem, was ich tue? Für mich, für mein Unternehmen, für die Gesellschaft, meine Umgebung und hier hat sich natürlich, denke ich, auch in den letzten 10 bis 20 Jahren ganz viel verschoben. Was empfinden Menschen als sinnhaftig? Und diese Frage für jeden Arbeitsplatz individuell zu beantworten, ist schwierig. Mhm. Ich glaube, hier ist dann auch Belastung und Beanspruchung für jeden unterschiedlich. Wie empfinde ich meinen Arbeitsplatz? Und was der eine als sinnstiftend empfindet, empfindet der andere als unnötige Belastung. Und das kann ja nur jeder für sich selbst herausfinden und hoffentlich einmal, vielleicht zweimal im Leben, gibt es ja auch die Chance, sich neu zu orientieren. Da muss man im Zweifel vielleicht auch diesen Weg gehen. Also aus meinem eigenen Leben kann ich berichten, ich habe, bevor ich Medizin studiert habe und zu meiner Berufung gefunden habe, noch eine Ausbildung in der Bank gemacht, habe ich aber auch dann schnell gemerkt.
Das ist schön, dass du das so gemacht hast.
Dass nicht mein Weg für die Zukunft dann ist.
Ja. Ja. Sag mal, wir haben ja gerade über die Prävention gesprochen und wir wissen ja, dass je früher wir beginnen, ist das ja gut und richtig. Und das lebt ihr ja auch. Ich würde gerne mal ganz kurz auf die andere Seite der Medaille schauen. Erwerbsminderung ist ja auch eine drohende Gefahr, die ihr im Unternehmen ja auch habt. Das heißt, das gilt es ja zu vermeiden. Und wenn es denn eingetreten ist, wird es ja irgendwelche Reha-Maßnahmen geben, die ihr sicherlich einleitet. Und da, auch da nochmal, was macht ihr da? Habt ihr da Kooperationspartner? Das, was ich immer schon mal vermisst habe, ist, beispielsweise redet beispielsweise die Reha-Einrichtung überhaupt mit dem Unternehmen, um zu schauen, okay, wie muss die Reha eigentlich ausgerichtet sein, um für den Arbeitsplatz vorzubereiten und ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Also, das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, weil es ist ein anderes Sozialgesetzbuch, sind wir mal wieder drin, wir sind im SGB 9 jetzt, wir wollen nicht langweilen, aber da steht ja auch drin, Prävention vor Rehabilitation, Rehabilitation vor Pflege, vor Erwerbsminderung, also lass uns noch mal kurz über die Reha reden.
Also hier gibt es natürlich auf der einen Seite wieder gesetzliche Verpflichtungen, das was wir tun, ist betriebliches Eingliederungsmanagement, stufenweise wieder Eingliederung, da haben wir auch, glaube ich, einen anderen Weg als viele andere Unternehmen, dass die stufenweise Wiedereingliederung immer über den Betriebsarzt gemacht wird, dass wir dann uns ganz genau anschauen, was sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die dann auch den Arbeitsplatz beeinträchtigen. Müssen Veränderungen vorgenommen werden? Da versuchen wir dann betriebsintern einzuwirken. Der andere Punkt, wieder mal, da sind wir beim Thema Sektoren vernetzen.
Habe ich angesprochen, deswegen, genau.
Und hier haben wir speziell in Ludwigshafen einen tollen Partner mit der BG Unfallklinik, die eine sehr große Reha-Abteilung haben. Hier findet auch Austausch statt, aber das liegt an der räumlichen Nähe und an der guten Vernetzung, die jetzt aber auch sicherlich nicht wieder für
persönliche Vernetzung wahrscheinlich sogar, ja? Ja, und institutionell, aber persönlich natürlich auch, ne?
Auch natürlich, aber das ist natürlich in die deutsche Fläche nicht übertragbar. Ja. Und hier Konzepte zu finden, die durchaus möglich wären, dass man sich mit den Reha-Kliniken, wir haben da erste Versuche gestartet mit der BG-Unfallklinik, dass man sich telemedizinisch vernetzt und dass man sich über den Patient zwischen Reha-Arzt und Betriebsarzt dann austauschen kann. Ja. Hochsinnhaft, weil ja natürlich auch die Reha-Maßnahmen nochmal daran anpassen können und wir im Vorfeld auch schon prüfen können, wenn wir Informationen bekommen, was wir dann am Arbeitsplatz vielleicht für Änderungen vornehmen müssen. Aber auch hier gilt, es ist dann bei den Begehen, bei der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, wenn es ein Arbeitsunfall war, es ist bei der Rentenversicherung häufig ja die Reha-Maßnahmen und das, was wir tun würden, auch hier vielleicht kurzer Schwank nochmal, was wir selbst tun. Wir bieten für unsere Mitarbeiter, für über 1000 Mitarbeiter pro Jahr, bieten wir eine eigene, nennen wir es mal präventive Maßnahmen an. Unsere Mitarbeiter können für eine Woche nach Breitnau im Hochschwarzwald fahren und bekommen dort zu den großen Treibern, also Ernährung, Bewegung, Rückengesundheit und so weiter, bekommen die dort Schulungen und Trainings. Gut. Und das geht dann eine ganze
Voraussetzung,
Woche.
Also wie komme ich da hin? Kann ich mich bewerben oder muss ich schon irgendeine Indikation haben?
Es wird über den Betriebsarzt wird es eingesteuert.
Okay.
Also man sagt, da ist eine Notwendigkeit, die bescheinigen wir und dann, das wird dann auch über mein Team mitbetrieben dort, dass wir auch die entsprechenden Experten vor Ort haben und dann können die Mitarbeiter in diese Maßnahme gehen. Aber hier jetzt wieder ausgeholt, Sektoren vernetzen, auch die Rentenversicherung bietet ein ähnlich gelagertes Konzept an, heißt RV-Fit, hat aber den Nachteil, dass dort kein Arzt vorher eine Notwendigkeit feststellen musste und es hat überhaupt keinen Bezug zu diesem betrieblichen Setting der Erhalt von Arbeitsfähigkeit.
Also genau deswegen habe ich den Finger auch nochmal in die Wunde gelegt. Ich würde mir natürlich wünschen, nicht in den akuten Fällen wie BG oder Unfallversicherung, sondern gerade bei den Fällen der Rentenversicherung, dass es eine ganz enge Vernetzung zum Arbeitgeber, zum Arbeitsplatz hat. Und das ist ja leider häufig nicht der Fall. Selbst die Kommunikation findet ja häufig nicht über die jeweilige Person statt. Also was braucht er überhaupt? Wie muss der ausgebildet, vorgebildet? Wie muss er therapiert werden? Was muss verändert werden? Sondern es gibt ja immer nur so allgemeine, dann sehr übergeordnete Maßnahmen. Und das finde ich auch tragisch, weil da verlieren wir wahnsinnig viele Ressourcen. Eben nicht nur in der Prävention, sondern auch auf der Rehabilitation lassen wir viel liegen.
Es geht dann auch um die Einschränkungen, die häufig gemacht werden. Ich sage jetzt mal, dieses, du hast es angesprochen, die allgemeinen Maßnahmen und Einschränkungen. Bei uns gibt es den berühmten 5-Kilo-Schein, dass der Mitarbeiter aus der Reha zurückkommt und dann drin steht, darf nicht mehr als 5 Kilogramm anheben. Genau. Das ist jetzt sehr pauschal. Ja, also da wird es dann auch schwer mit der Einkaufstüte auf dem Heimweg vom Supermarkt.
Also das finde ich sowieso, Regularien, die finde ich absolut in die Steinzeit zurückgerückt. Denn, und das ist ja auch das Schöne, und deswegen stehe ich ja immer auch für die Formel Frohböse auch dafür, der Körper ist ja anpassungsfähig. Und wenn er mal bestimmte Fähigkeiten und Funktionen verloren hat, gilt es, diese wieder aufzubauen. Und wenn er natürlich sich ein Leben lang hinter diesen 5 Kilo versteckt, wird er niemals seine Ressourcen wieder aufbauen oder weiterentwickeln können. Das heißt, auch hier verlieren wir eben die Dynamik der Biologie aufgrund von irgendwelchen, ja, komischen Regularien.
Wir beschränken den Mitarbeiter, ja, oder sind nicht nur der Mitarbeiter, der Mensch. Der Mensch hat ein Attest dafür, dass er nichts mehr tun muss. Hier steht es doch. Ja. Ich muss nichts mehr tun, anstatt dass man eben irgendwie eine Verschreibung ausstellt, sagen, aktuell ist dein Status so, aber du musst diesen Weg gehen und wir helfen dir auf diesem Weg. Wir begleiten dich, damit du wieder belastbarer wirst.
Ist das schwierig für dich? Ich höre das ja schon mal, wenn du jetzt so jemanden hast, da bist du ja Pädagoge fast. Da muss ja fast Pädagoge sein, den oder diejenige wieder auf die richtige Straße zu bringen, weil es ist ja auch erstmal bequem.
Also sagen wir so, ich glaube, man muss vor allen Dingen Mensch sein.
Ja, ja, logisch, ja klar.
In dem Austausch, ich glaube, man ist dann glaubwürdig und man kann dann auch mit Menschen interagieren, wenn man die Menschen abholt, wenn man ein bisschen in die Menschen auch reinhört. Und ich glaube, das gelingt uns bei uns in der Abteilung, den Kollegen, in ganz vielen Fällen dann auch hier nochmal eine Richtungsänderung einzuleiten. Aber wie viel einfacher wäre es wieder, wenn eben Austausch stattfindet? Genau. Oder ich will jetzt nochmal vielleicht sogar ein bisschen ketzerisch sein, wenn man sagt, hat nicht sogar das Unternehmen einen Anspruch darauf, da man ja nun mal auch unternehmensseitig die Hälfte der Krankenkassenbeiträge und die Hälfte der Rentenversicherungsbeiträge eben zahlt, dass auf diese Belange viel mehr eingegangen werden muss.
Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Arbeitgeber endlich mal auch ihr Recht auf Prävention, auf Rehabilitation in ordentlicher Art und Weise pochen. Denn wie du schon sagst, die bezahlen die Hälfte und alle halten die Füße still. Ich glaube, das geht in der Zukunft nicht weiter so.
Das bedingt aber den Austausch. Und ihr wart eben an der Stelle, wo ihr die Reha angesprochen habt, wo dann gesagt wird, okay, die Reha bekommt den Patienten, macht dann ihr Standardprogramm. Und eigentlich wäre eine Abstimmung vielleicht auch mit dem Unternehmen nötig, aber es wird wohl nicht erlaubt sein. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Das ist ein Austausch, Stichwort Datenschutz, Patientenakte verschlossen und so weiter, der absolut sinnvoll wäre und der jetzt nichts mit Aushorchen und solchen Dingen zu tun hat, dass das möglich wird. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. Es wird fast nicht angesprochen. Also vielleicht einmal ein Wort dazu. Was müsste da an Lockerung, an sinnvoller Austausch möglich sein?
Also ich bin ein großer Verfechter von Datenschutz, gerade wenn es um medizinische Daten geht, ist das ja auch unsere Daseinsberechtigung. Wenn bei uns Mitarbeiter den Eindruck bekommen würden, dass wir nicht sinnvoll mit den Daten umgehen und die strengst vertraulich nur von uns eingesehen werden, verlieren wir die Daseinsberechtigung. Aber sowas lässt sich ja ganz einfach lösen, indem der Mitarbeiter gefragt wird. Wenn er in der Reha-Einrichtung gefragt wird, sind Sie damit einverstanden, dass ich mich telemedizinisch mit Ihrem betreuenden Werksarzt, nicht mit Ihrem Vorgesetzten, nicht mit der Personalabteilung, mit Ihrem betreuenden Betriebsarzt auseinandersetze? Und der sagt, ja, gerne, dann unterschreiben Sie hier. Und wenn er sagt, nein, ich möchte das nicht, dann ist es ein gutes Recht.
Aber entmündigt unser System nicht sozusagen dann den einzelnen Menschen? Weil ich könnte es ja wollen. Ich möchte, dass es mir besser geht. Also würde ich dem zustimmen, aber ich habe ja gar keine Möglichkeit dazu.
Da bin ich völlig dabei, ja. Im Moment sind wir in diesen Sektoren gefangen, aber wir reden ja auch darüber, wie könnte es vielleicht besser sein. Und das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn man sich hier öffnet, dass das für viele Betriebsärzte bedeutet, und da reden wir jetzt wieder nicht über die ganz großen Unternehmen, die vielleicht auch die Ressourcen haben, sondern über auch klein- und mittelständische Unternehmen, die keinen eigenen Betriebsarzt haben, sondern einen beauftragten Betriebsarzt, die dann mehr Ressource dort einfordern müssen, die wieder mehr Geld kostet, wo man da wieder darüber sprechen muss, wenn jemand in einem Reha-Verfahren bei der Rentenversicherung ist, warum sollte in dem Fall nicht die Rentenversicherung auch für die Dienstleistung Austausch mit Betriebsarzt diesen entlohnen. Und bei Krankenkassen könnte man ähnliche Modelle eben diskutieren, dass man sagt, für die Leistung, die dort erbracht wird, gibt es einen Teil der Refinanzierung.
Sure.
Oder es gibt zumindest Möglichkeiten an der Vernetzung, Verordnungen auszustellen etc. Das wären all diese Dinge, womit wir die Sektoren dann endlich überspringen würden.
Wo ein Wille wäre, wäre auch ein Weg. Nur leider mangelt es am Willen.
Jedenfalls haben wir jetzt relativ viele Wegweiser aufgestellt bekommen in den letzten gut 30 Minuten. Ich weiß, dass Ingo Frohböse als Präventionsmaßnahme für sich selber sehr viel läuft und auch Muskeltraining macht. Letzte Frage an Daniel Schiffmann. Was ist das Mittel der Wahl der Prävention fürs eigene Leben?
Drei Kinder. Das ist schon der Grund, dass man auf seine Bewegung kommt. Und dann versuche ich tatsächlich, auch das kann sich wieder ein Unternehmen wie BASF leisten. Wir haben ein super Corporate Gym und dort versucht man natürlich auch regelmäßig zumindest mal dreimal die Woche ein bisschen die leichten Hanteln zu bewegen.
Vielen Dank, das war der Fisch im Wasser Podcast an Daniel Schiffmann von der BASF, an Ingo Frohböse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.